Wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge. Ich weiß, mit einer Woche Verspätung, Politik ist tot. Heute begrüße ich Ann-Christine Tlusti. Ann-Christine schreibt für den Deutschlandfunk als freie Autorin und ist als Redakteurin bei der Zeit. Dort schreibt sie über soziale Ungerechtigkeit, Feminismus und Phänomene unserer Zeit. Vor 2 Jahren erschien ihr Buch Süß, eine feministische Kritik, um das es heute geht. Bevor es aber damit losgeht, ich würde mich freuen, dass, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr gerne die Folgen hört, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten und Verwandten empfehlt. Podcasts leben bekanntlich von Mundpropaganda. Ebenfalls würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch unterstützen wollt über eine kleine Spende. IBAN oder PayPal ist möglich und beides ist in der Beschreibung angegeben. Jetzt aber genug des Formalen, auf zum Inhaltlichen. Hallo Ann-Christine.
Hallo Marc David.
Das Thema ist eigentlich sehr passend in den aktuellen Diskurs. Seitdem der neue Greta Gerwig-Film Barbie erschien, häufen sich diese Artikel zum Thema Feminismus immer wieder. Die Taz schreibt, Barbie als Realverfilmung, Plastikwelt in Feminismus getaucht. NTV schreibt, Barbie zwischen Feminismus und Kult. Im Spiegel heißt es, gibt es einen Barbie-Feminismus im Tagesspiegel. Incels, rechte Trump-Anhänger sehen in diesem Film die feministische Propaganda und die Untergrabung von Männlichkeit. Andere sehen in ihm den feministischen Film schlechthin. Und so kommt es, dass der Film auch die Politik erreicht hat. Kanadas Premier Justin Trudeau hat gestern auf Twitter ein Foto mit dem Titel We're Team Barbie gepostet. Ähnliches machte Großbritanniens Premier Sunak. Doch um Barbie soll es ja heute nicht gehen. Das sollte mir nur zu einer super kreativen Überleitung helfen. Und zwar, welchen Platz nimmt denn nun dein Buch in dieser Diskussion ein? Es heißt im Titel Eine feministische Kritik. Im ersten Satz sagst du, ich bin Feministin. Was ist deine Kritik oder was kritisierst du genau?
Du meinst jetzt gar nicht am Barbie-Film, sondern grundsätzlich an unserer
Gegenwart. Ja, genau, ja, das war nur die Überleitung, genau, ja.
Okay, auch am Barbie-Film habe ich einiges zu kritisieren.
Dann gerne her damit auch.
Naja, also tatsächlich ist Barbie vielleicht gar nicht so ein schlechtes Beispiel, weil der Barbie-Film uns ja, wenn wir ihn feministisch lesen wollen, es gibt ja auch viele, die sehr davon abraten, da überhaupt mit feministischen Maßstäben an diesen Film heranzutreten. Aber wenn wir ihn feministisch lesen wollen, dann erzählt er uns ja die absolute Willensfreiheit. Also es wird ja rauf und runter gebetet in diesem Film, dass Frauen wirklich alles sein können und dass Barbie das ja verkörpert. Es gibt die Business Barbie, die CEO Barbie, okay, das ist wahrscheinlich dieselbe. Es gibt die Barbie, die am obersten Gerichtshof arbeitet und so weiter. Frauen können sich auch aus freien Stücken dazu entscheiden, Müllfrauen zu sein und so weiter. Also dieser Barbie-Film ist ja eigentlich, genau, ein einziges Runterbeten dessen, was man vielleicht Choice Feminism genannt hat in den 10er Jahren. Das ist ein Begriff, der etwas in den Hintergrund gerückt ist. Und das ist auch was ich in meinem Buch unter anderem, ich würde sagen, ich kann jetzt gar nicht so eine einzige Kritik formulieren, aber was ich in meinem Buch unter anderem kritisiere, genau, diese Idee, Frauen können letztendlich sich aus freien Stücken entscheiden. Denn ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht nicht der Fall. Das exerziere ich in verschiedenen Lebensbereichen aus.
Du benennst diesen Begriff, also das, was du gerade erklärt hast, steht dann direkt in den ersten Seiten in deinem Buch drauf, als Potenzfeminismus, und zwar eine Spielart des Feminismus. Magst du mal kurz erklären, was du unter diesem Potenzfeminismus verstehst? Du hast es gerade schon mit Barbie grob angesprochen. Das war auch so ein bisschen mein Ziel hinter dieser Überleitung, weil es bietet sich tatsächlich ganz gut an. Magst du kurz nochmal darauf eingehen?
Ja, also wenn man jetzt von einer Spielart spricht, dann suggeriert das, dass es eine geschlossene Variante des Feminismus sei. Das will ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, das subsumiert ganz, ganz viele Spielarten des Feminismus. Aber was ich mit Potenzfeminismus meine, ist grundsätzlich eine feministische Ansprache, die Frauen eben sehr ermächtigt, Empowerment ist auch ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, der Frauen dazu ermächtigt, in ihre Potenz zu finden, was dann oft sowas bedeutet wie endlich sich finanziell zu ermächtigen, sich Aktien zu kaufen, sich vor toxischen Beziehungen zu hüten, sich um die eigene Sexualität zu kümmern. Das ist eben ein sehr individualistischer Feminismus, der gar keine Rahmenbedingungen, in denen diese Dinge wie Finanzen, Sex oder Sorgearbeit, Beziehungen stattfinden, adressiert, sondern der eben allein auf die individuelle Potenz setzt. Und ich glaube, das ist auch ein sehr verlockendes Angebot in einer Welt, in der man vielleicht oftmals eher Ohnmachtserfahrungen macht und gar nicht das Gefühl hat, man kann so viel an den Rahmenbedingungen rütteln. Aber es ist eben ja auch ein verheerendes Angebot, würde ich sagen, weil ja so viel dann individuell eben meist auch nicht zu erreichen ist, beziehungsweise dieses Deutungsangebot nur sehr wenigen Menschen, in dem Fall Frauen, offen steht, die sich das überhaupt leisten können, die Nerven haben, sich mit ihrer eigenen Sexualität zu empowern, die überhaupt die Zeit haben oder die Finanzen, die finanziellen Möglichkeiten haben, um Aktien zu kaufen und so weiter. All das sind natürlich ist natürlich Ausdruck überhaupt eines gewissen gesellschaftlichen Standings, das längst nicht allen gegeben ist.
Also verstehe ich das richtig, dass der Potenzfeminismus als Spielart etwas ist, was quasi strukturelle Probleme vernachlässigt, in dem Sinne, dass es eher das Ganze auf das Individuum schiebt und sich auf Entscheidungen setzt, die jeder selber treffen kann, in dem Sinne?
Ich würde sagen, dass er nicht nur strukturelle Bedingungen vernachlässigt, sondern sie sogar negiert, in gewisser Weise. Es kommt sicherlich darauf an, was man sich da konkret anschaut. Aber indem ich sage, die Antwort auf Altersarmut ist, dass man eben schon mit 30 klug in Aktien investieren sollte oder in Immobilien, habe ich ja gar nicht die Möglichkeit auf dem Schirm, dass Altersarmut auch etwas wäre, was sich politisch adressieren ließe und was man eben auch durch eine vernünftige Grundrente oder durch höhere Löhne oder welche Maßnahmen auch immer verhindern oder vermeiden könnte. Und insofern würde ich sagen, das ist schon teilweise, je nachdem, was man sich anschaut, eine wirklich apolitische Form, auf die Welt zu blicken.
Apolitisch, also. Du hast jetzt auch schon quasi gerade gesagt mit dem Beispiel, dass man sich das quasi leisten können sollte. Das bietet sich natürlich gut an, auch das Thema Aktienrente, auch das etwas, das muss man sich einfach leisten können, sich zu sagen, okay, mit 30 lege ich jetzt mein Zeug in die Aktien. Klar, es gibt Liberale, die dann gerne sagen, nee, man kann schon mit ganz, ganz wenig viel investieren und sowas. Aber wir wissen, was dahinter steckt. Dein Buch teilst du in drei große Abschnitte, neben der Einleitung und dem Abschluss, und zwar süß, zart und sanft. Was hat es damit auf sich? Warum diese drei Schlagworte, diese drei Begriffe?
Also ich glaube, der Ursprung dessen liegt darin, dass ich selbst unglaublich gern Typologien lese. Ich mag das immer sehr gern, wenn Leute schaffen, irgendwie Phänomene so in typologischer Form irgendwie aufzuarbeiten. Und ich habe mich eben gefragt, oder ich glaube, am Anfang des Buches stand so die Beobachtung, dass wir es, wenn wir uns mit Feminismus beschäftigen, mit vielen Diskrepanzen zu tun haben. Also zum einen diese riesige Diskrepanz zwischen der ständigen Behauptung, Feminismus sei doch längst erfüllt und Hashtag Bundeskanzlerin, Hashtag Führungsetagen.
Hashtag
sei doch
Olaf Scholz ist auch Feminist, ja.
Ja, selbst Olaf Scholz ist Feminist. Also genau diese einerseits dieser Mainstreamifizierung von Feminismus, die ja sicherlich auch positive Effekte hat, und gleichzeitig einer realpolitisch so krassen Ungleichheit, also da kann man Zahlen ohne Ende runterbeten. Jede vierte Frau in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor beispielsweise. Frauen verdienen eklatant weniger, Frauen haben weniger Vermögen und so weiter. Das muss ich in diesem Podcast wahrscheinlich alles gar nicht sagen, weil ich nehme an, dass deine Hörerschaft das alles weiß. Aber wir haben eben diese riesige Diskrepanz zwischen einer feministischen Behauptung und einer überhaupt nicht feministischen Realität, wenn es so etwas wie eine feministische Realität gibt. Gleichzeitig habe ich das auch in meinem Umfeld immer wieder festgestellt, in Gesprächen mit Freundinnen, dass es auch da eigentlich einen sehr starken feministischen Konsens gibt. Bubble oder Milieu bedingt natürlich. Und gleichzeitig aber auch ein großes Unbehagen und immer wieder Erzählungen von Situationen, die eben gar nicht feministisch sind. Und ich glaube, ich habe versucht, diese Diskrepanzen irgendwie für mich zu ordnen, indem ich überlegt habe, welche Figuren von Weiblichkeit liegen dem denn zugrunde? Und da bin ich eben auf diese drei Kapitel, die du eben schon benannt hast, gekommen, auf drei Figuren, die ich die sanfte, die süße und die zarte Frau genannt habe. Und mit der sanften Frau wollte ich eben eine Figur, die, glaube ich, ideologisch sehr, sehr wirkmächtig ist, beschreiben, nämlich diese Idee, dass Frauen aus verschiedensten Gründen, sei es aus altruistischen oder biologischen oder evolutionsbedingten Gründen, nun mal prädestiniert dafür sind, die Sorgearbeit in unserer Gesellschaft zu verrichten. eine Figur, über die wir vielleicht noch im Verlauf des Gesprächs näher sprechen werden. Die süße Frau ist eher eine sexualpolitische Figur, mit der ich diese Annahme, dass Frauen sexuell verfügbar sind, eine Annahme, die man, glaube ich, nicht nur von außen verspürt, sondern die Frauen vielleicht auch über sich selbst treffen. Genau, diese Annahme illustrieren. Und die zarte Frau ist ein bisschen komplizierter, weil ich da nicht auf einen Themenbereich mich fokussiert habe, sondern in verschiedensten gesellschaftlichen Zusammenhängen nach Indizien gesucht habe oder nach Beispielen dafür, dass Frauen als weniger zurechnungsfähig entweder dargestellt werden oder sich auch selbst verstehen. Das können wir in der Rechtsprechung beobachten, das können wir in der Berichterstattung über Frauen in der Öffentlichkeit beobachten. Das kann man in ganz, ganz vielen Feldern beobachten, dass es, obwohl wir 100 Jahre nach der sogenannten Femme Fragile uns bewegen, noch immer diese Annahme gibt, Frauen sind irgendwie Mangelwesen, unvollständig, unzurechnungsfähig, in irgendeiner Weise eben zart. Und durch diese positiven Begrifflichkeiten, also sanft und süß und zart, wollte ich eben auch darauf hinaus, dass es nichts ist, was sich unbedingt nach Abwertung anfühlt, sondern was eben auch oft so als weibliches Attribut glorifiziert wird und eben auch in unserer Gesellschaft fast als weibliches Kapital gutiert oder belohnt wird. Vielleicht soweit erstmal.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich fand das ziemlich interessant gemacht, wie, also vom Inhalt und der Form. Auf der einen Seite gehst du auf Freundinnen ein, Erfahrungen mit Freundinnen, die lernen wir dann quasi nur, nee, Freundin 1, Freundin 2 meistens kennen. Und dann auf der anderen Seite geht es dann auch viel um wissenschaftliche Studien oder Denker, die das oder Denkerinnen, die das schon vorgedacht haben. Und so findet sich dann ganz interessanter Mix und macht es dann eben zu so einer spannenden Streitschrift, könnte man sagen. Also es ist kein wissenschaftliches Paper oder ähnliches, aber es ist jetzt auch kein Essay, den man sonst in einem Zeitungsartikel findet. Es ist ein ziemlich interessantes Format. Das habe ich auch so in der Form noch nicht gesehen. Also fand ich sehr, sehr spannend. Und jetzt hatten wir schon gerade oft über das Individuum gesprochen. Und jetzt aus dieser Rolle des Sanften, des Süßen, des Zarten. Ist das etwas, was eine individuelle Sache ist? Kann sich da das Individuum befreien? Ist es so eine Entscheidung, wie wenn man zum Sport geht, ich möchte nicht mehr in diese Rolle quasi fallen?
Das ist ja schon fast eine Suggestivfrage. nein, natürlich nicht. Also natürlich nur bedingt, würde ich sagen. Worauf ich in meinem Buch eben immer wieder hinaus will, oder worauf ich immer wieder hinaus will in meinem Buch, ist, dass es natürlich Rahmenbedingungen gibt, die Anreize schaffen. Bleiben wir mal bei der Figur der sanften Frau. Ich glaube, da lässt es sich am einfachsten eruieren. Wir haben jetzt zum Glück, obwohl das will ich fast nicht sagen, also wir haben eine Regierung, die sich jetzt die Abschaffung des Ehegattensplittings vorgenommen hat. Mal sehen, ob es passiert. Aber das ist eher das vielleicht am häufigsten zitierte Beispiel für einen gesellschaftlichen Anreiz, der ja, zumindest in heterosexuellen Beziehungen dafür sorgt, dass Frauen eher in die Rolle der sich sorgenden, zu Hause bleibenden, vielleicht teilzeitarbeitenden Person geht. Wir haben ja etliche gesellschaftliche Anreize, und die sind ja nicht nur immer politischer oder juristischer Natur, sondern oftmals auch einfach sozialer Natur, würde ich sagen. Wir haben etliche gesellschaftliche Anreize, die eben Frauen in diese Rolle locken, sei es eben so etwas wie das Bild einer Rabenmutter, die das vielen Frauen das Gefühl vermittelt, oh, wenn ich jetzt Vollzeit arbeite, wann soll ich mich um meine Kinder kümmern? Also arbeite ich lieber Teilzeit, also verdiene ich weniger, also habe ich später weniger Rente, also lebe ich im schlechtesten Fall, wenn ich mich von meinem Mann trenne, in Altersarmut. Das wäre jetzt vielleicht so ein klassisches Beispiel. Insofern ist natürlich der Radius, in dem man individuell sich aus diesen Rollen, also beispielsweise der Rolle der sanften Frau, lösen kann, sehr, sehr begrenzt. Das ist keine Frage.
Jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Gesprächs, in dem Sinne,
dass darf ich noch ganz kurz,
ja,
darf ich noch
ja,
ganz kurz anfügen, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Es ist natürlich auch immer eine Frage des ökonomischen Standings. Also wenn ich vermögend bin und gut verdiene, ist es mir natürlich leichter, mich aus dieser Rolle beispielsweise der sanften Frau loszukaufen, indem ich das, was man marxistisch Reproduktionsarbeit nennt, einfach auslagern kann. Dann kann ich Restaurantbesuche und eine Reinigungskraft und Urlaube, genau, oder etliche andere Erholungsoasen mir schaffen. Und genau, insofern würde ich sagen, natürlich ist es dann schon ab einem gewissen Einkommen sehr leicht möglich, aber eben zulasten meist anderer Frauen oder zumindest schlechter bezahlter ArbeiterInnen, die dann für mich die Arbeit machen und die selber nicht die Care-Arbeit vermutlich auslagern können.
Sehr schön formuliert, auch dass das Ökonomische natürlich doch eine sehr große Rolle spielt. Wie so oft in diesen Debatten und in diesen Diskursen wird das sehr gerne von Social Media geformt. Und zwar auch jetzt zum Beispiel bei dem Thema Barbie und sowas, da sind wir, Ben Shapiro hat Barbie 43 Minuten lang zerstört und auch, aber es geht auch in die ganz andere Richtung. Und neben Barbie gibt es dementsprechend parallel auch einen anderen Trend. Und zwar der Trend der Tradwives auf TikTok. Trad von dem Wort traditional, nicht trade. Ich habe lange Zeit gedacht, das hat irgendwas mit Trade zu tun. Habe mich total gewundert. Trad im Sinne von traditional. Was genau das ist, das erklärt S.T. Williams jetzt kurz selber, beziehungsweise ich lese es vor aus einem Zeitungsartikel. Sie bezeichnet sich selber als Tradwife und sie sagt, eine Tradwife, das ist eine Frau, die sich dafür entschieden hat, ein eher traditionelles Leben zu führen mit ultra-traditionellen Geschlechterrollen. Der Mann geht also raus, arbeitet und sorgt für die Familie. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, sofern es welche gibt. Auf TikTok und Instagram, das zeigt sich dann das Ganze in kurzen Clips, also in Reels oder in TikToks, die eben genau das zeigen. Eine Frau, die putzt, die kocht, sich um die Kinder kümmert, die Kinder pflegt und der Mann, der dann morgens früh schon in die Arbeit geht, und am besten noch die Frau, die ihm das Frühstück hinlegt. Und das ist tatsächlich auch ultra beliebt auf Social Media. Also wenn man diese Reels da sieht, also die haben ja tausende Klicks, werden hunderttausendfach geteilt und geliked. Und was ist das genau für ein Phänomen? Wie ordnest du dieses Phänomen ein und auch, dass dieses Phänomen so gut ankommt? Ist es einfach nur eine Bubble? Also diese ganzen Kommentare, die sagen, oh, der Traum, der heißt auch, da kommen auch, fallen auch gerne diese Begriffe von süß und sanft und sowas. Oder
Wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja, auf Englisch dann so, oh, that, such a cute woman like that is a dream oder sowas. Was genau ist da, also wie ordnest du dieses Phänomen ein und ob das so beliebt ist? Also ich war total erstaunt, dass auch kaum in den Kommentaren Kritik kommt. Klar, es ist ja immer so eine eigene Bubble, also die Leute suchen sich das ja auch bewusst aus. Aber das wird ja schon fast abgefeiert in der eigenen Bubble. Also nicht fast, es wird.
Also, naja, zum einen muss man natürlich sagen, dass es eine extreme Querverbindung gibt zwischen diesem Tradwife-Tum und rechtsextremen Bewegungen oder der Alt-Right in den USA. Und dass ja von solchen Accounts tatsächlich auch oft recht rassistische Äußerungen in Richtung White Supremacy geteilt werden. Insofern muss man das auf jeden Fall vor dem Hintergrund eines rechten Kulturkampfes sehen. Und ich meine, die zurück an den Herd-Parole, die war ja nie weg im rechten Spektrum. Insofern würde ich das dem voranstellen. Was ich eigentlich aber sagen will und was ich interessanter finde, ist dieses Begehren, was da ja drin steckt. Also dieses Begehren nach einer ganz geordneten Hausfrauenexistenz durchaus ernst zu nehmen. Und ja, das vielleicht als Reaktion auf einen Arbeitsmarkt zu verstehen, der es ja wirklich Frauen nicht vermocht hat, Frauen eine Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben oder von Berufs- und Familienleben zu ermöglichen. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, Frauen verdienen weniger, Frauen leisten mehr Sorgearbeit, Frauen erleben am Arbeitsplatz womöglich sexualisierte Gewalt oder Belästigung. Insofern ist ja erstmal, wenn man es jetzt vor dem Hintergrund betrachtet, die Entscheidung, sich da völlig rauszuziehen und zu sagen, hey, warum soll ich mich mein Leben lang abhetzen, wenn mein Ehemann doch genug verdient und ich kann doch auch so eine entspannte Hausfrauenexistenz führen, erstmal verständlich, womit ich natürlich nicht sagen will, dass ich das gutheiße, aber ich finde, man muss sich aus einer progressiven Perspektive oder anders gesagt, ist der liberale Take ist es ja zu sagen, wir müssen andere Rollenbilder uns ausdenken. Und wenn wir jetzt mehr über Girlbosse reden und denen irgendwie ein anderes Rollenbild schmackhaft machen, dann werden die schon wieder zurückkommen. Und ich würde sagen, nein, wir müssen uns überlegen, welche materielle Grundlage hat denn dieses Tradwife-Tum? Und wo müsste man ansetzen, um vielleicht denjenigen, die gerade noch einen Tradwife-Trend anheimfallen, ja, vielleicht einen anderen weniger, oder wo müsste man ansetzen, um es politisch zu drehen? Also im Sinne von, wir haben eine Realität, in der das Alleinernährermodell für die meisten Menschen überhaupt nicht lebbar ist. Also ich kenne jetzt keine Zahlen dazu, wie viele Menschen sich als Tradwife verorten, aber ich nehme an, es sind sehr, sehr wenige, die sehr viel Öffentlichkeit haben auf Social Media. Ich glaube, ich habe jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass es, glaube ich, 100 Accounts gibt, die so eine hohe Followerzahl so im 5-6-stelligen Bereich haben. Viel mehr sind es dann, glaube ich, gar nicht. Vermutlich ist es ein Trend, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt dafür, dass es in der Realität sehr wenig Menschen sind. Aber wir haben eine Realität.
Der Algorithmus spult es ja auch dann rein, das ist ja auch alles so eine Sache.
Genau, ja. genau. Und was war jetzt mein eigentlicher Punkt? Ach genau, die meisten Menschen können sich das, nein, gar nicht schlimm. Die meisten Menschen können sich das gar nicht leisten. Die meisten Menschen haben ein Doppelverdienermodell, also wenn man jetzt so einen klassischen Paarbeziehung denkt, beide arbeiten, vielleicht eine Person Teilzeit, dann hat man vielleicht noch ein Kind, im schlimmsten Fall hat man mehrere Kinder und ist an der Belastungsgrenze. Man muss viel Miete zahlen, man hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Stress und Erschöpfung sind so das prägende Lebensgefühl. Und da kann ich es eben nachvollziehen, wenn jemand sagt, habe ich ja gerade, ich wiederhole mich, wenn jemand sagt, nee, ich möchte mich aus diesem Struggle rausziehen, gerade als Frau. Gleichzeitig ist natürlich das, was diese Tradwives dann auf Social Media machen, ein einziges Cosplay, weil so zu tun, als wäre das jetzt eine wirkliche Rückorientierung zu den schönen, glorreichen 50er Jahren ist natürlich bizarr, denn es ist ja eben, insofern preist ja der Tradwife-Trend auch in gewisser Weise Feminismus ein. Es ist ja die freie Entscheidung dieser Frauen zu sagen, ich bleibe zu Hause. Und sie tun das eben vor dem Hintergrund, dass sie jederzeit auch wieder sich anders entscheiden könnten, dass sie die Möglichkeit hätten, ohne die Erlaubnis ihres Mannes ein Konto zu eröffnen, was in den 50ern nicht gegeben war, oder ohne die Erlaubnis ihres Mannes einen Job zu ergreifen, was in den 50ern genauso wenig gegeben war. Sie haben viel mehr Rechte. Vergewaltigung ist in der Ehe in den meisten Ländern mittlerweile strafbar. Das heißt, es ist eigentlich, also es kommt mir oft vor wie so ein Housewife-Kink, der da ausgelebt wird, der aber ja eigentlich nur noch so eine nostalgische Nachempfindung von etwas ist, was so gar nicht mehr, was nie wiederkommen wird in der Form,
vermutlich. Und dennoch profitiert man von den jetzigen Rahmenbedingungen sehr, natürlich.
Natürlich,
wir hatten ja auch vor der Aufnahme darüber gesprochen, das wurde ja im 29er-Podcast angesprochen und es ist ja auch das Phänomen, ich erwähne es kurz, weil da habe ich es, ist nicht mein eigener Gedanke, aber es ist ja wahr. Das ist natürlich auch, die laden das ja auf TikTok hoch und da profitiert man ja auch finanziell sehr von. Und das hätte es in den 50er Jahren ganz sicher nicht gegeben. A, nicht nur, weil es da kein TikTok gab, sondern auch, weil diese Möglichkeit es gar nicht gab. Man verdient ja nicht schlecht damit. Also, die werden jetzt keinen Hungerslohn von TikTok da erhalten. Dementsprechend ist das auch noch eine Rolle. Man profitiert ja dennoch von den jetzigen Sachen, obwohl das da so eine Nostalgie in die 50er gibt.
Ja, das ist ja wirklich das Allerwitzigste und deswegen würde ich eben auch sehr unterscheiden zwischen denen, die als Influencerin sich als Tradwives inszenieren und denen, die das eventuell toll finden und vielleicht selbst versuchen zu leben, dass diese Influencerin, wie du ja gerade schon sagtest, die dann auf TikTok da wahrscheinlich ein sehr gutes Einkommen reinbekommen, eigentlich ja ihr eigenes Geschäftsmodell konterkarieren. Und eigentlich sogar diese marxistische...
Ist sehr widersprüchlich.
Es ist sehr widersprüchlich. Ja. Und das Witzigste daran finde ich, dass eigentlich diese marxistische Forderung der 70er Jahre, Lohn für Hausarbeit, fast zur Wahrheit wird in diesem Tradwife-Tum. Also es ist auf jeden Fall, natürlich, das meine ich jetzt nur bedingt ernst, weil natürlich wollten Silvia Federici und Della Costa und alle anderen da etwas anderes mit erreichen, aber
so auch haben eine sie sich's nicht vorgestellt. Lohn
für Hausarbeit, was halt absurd ist.
Ja, stimmt. In dem Sinne auf jeden Fall, auch wenn es wieder eine individuelle Sache ist, wie wir das ja schon natürlich anfangs angesprochen haben.
Ja, klar.
Genau, ja.
Ja.
Ich hatte eigentlich eine letzte Frage zum Schluss, aber jetzt interessiert es mich dann doch, weil ich gerade mal so gesagt habe, das kann man am Beispiel der zarten Frau was am besten erklären, sanften Frau, da habe ich dieses Kapitel noch kurz aufgeschlagen. Und das ist ja, also jetzt eine formelle Frage zum Buch. Und zwar hast du immer am Anfang der Kapitel Zitate. Hier ist ein Beispiel aus Marriage Story, ein Zitat. Interessiert mich immer nur, wie du auf diese Zitate gekommen bist. Ich glaube, irgendwo ist auch Goethe dabei, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wie du auf diese Zitate genau gekommen bist, also hast an die sich ergeben, als du die schon mal irgendwo gelesen hast, oder wie du auf dieses Format, ich finde es total interessant. Auch die Zitate sind ja ganz unterschiedlich. Das ist eins von Rousseau aus 1762 und direkt darunter eins aus Marriage Story, ein sehr aktueller Film, beziehungsweise kam er vor fast 4 Jahren mittlerweile raus. Das ist ja Es interessiert mich einfach nur. Also vielleicht ist da auch ein Interesse bei der Hörerschaft, die das auch, wenn sie das Buch dann lesen.
Na, ich habe mich natürlich ein bisschen, ich habe natürlich gesucht nach oder habe mich mit der Frage beschäftigt, wie alt sind denn diese Stereotype, von denen ich da spreche? Also oft wird ja betont, dass die Geschlechter Binarität, wie wir sie jetzt kennen, letztlich ein Produkt der Industrialisierung ist. Dass dann Rousseau im 18. Jahrhundert schon die Idee hatte, Frauen sollten sanfter sein, fand ich einfach interessant. Und letztendlich, genau, ist
Ja,
mein
es ist ziemlich cool,
Unterfahren im ganzen Buch
ehrlich.
recht assoziativ und eklektisch. Und genau, ich bin halt irgendwie bei meiner Recherche auf Goethe, Rousseau und Marriage Story und
Ja.
andere
Ich habe das
gestoßen.
damals, als ich den Film Marriage Story gar nicht mal geschaut habe, gar nicht mal wirklich wahrgenommen, wie er quasi da, wie er da redet über seine Frau und sowas. Ich fand einfach der Schauspieler war schon im Film so grandios damals.
Das stimmt, das
Es
ist
ist
auf
auch
jeden
wirklich, ist auch
Fall.
sehr gut. Aber ja, da habe ich den Film quasi wiedererkannt in meinem Lesen. Das war sehr interessant. Ja, letzte Frage. Kannst du kurz, kannst du lang machen? Was muss sich genau ändern?
Oh Gott, ich glaube, da muss ich wirklich ein bisschen länger drauf antworten. vielleicht bleibe ich noch so ein bisschen bei den Treadwives und beantworte aber gleichzeitig deine Frage. Weil ich glaube, also was wir von den Treadwives lernen können, um es jetzt mal ganz wohlwollend zu formulieren, ist, dass irgendwas nicht stimmt in der Verteilung von Lohn und Sorgearbeit. Und ich glaube, es gibt ganz viele politische Instrumente, mit denen man dieses Unbehagen adressieren könnte. Und ich glaube, da kann man anfangen bei einer Vier-Tage-Woche oder überhaupt einer Diskussion über die Verringerung von Arbeitszeit, weil einfach Vollzeitarbeit und nebenbei Kinder großziehen, kranke Erwachsene pflegen, ältere Angehörige ist einfach unmöglich. Das ist ja auch ja, eine sehr alte feministische Forderung, eben Sorgearbeit zum oder Sorge überhaupt als Kern unserer Gesellschaft zu institutionalisieren, alles drumherum zu errichten. Und ich denke, da ist die Vier-Tage-Woche eine sehr sinnvolle Forderung. Ansonsten natürlich höhere Löhne, höhere Renten. Auch das sind feministische Forderungen. Ich glaube, ja, das Frustrierende ganz oft in feministischen Debatten ist ja, es ist ja alles schon gesagt, wenn man Alexandra Kollontai liest, die hat vor 100 Jahren schon die Idee gehabt, Wäschereien und Kantinen und alle möglichen Einrichtungen, die eben ja, Sorgearbeit ersetzen, zu sozialisieren und da eben ein staatliches Angebot zu schaffen. Dann müssen wir natürlich über den Care-Sektor reden. Das haben wir jetzt gar nicht gemacht, weil natürlich ist die sanfte Frau nicht nur eine private Figur, sie ist ja auch eine institutionalisierte Figur in dem Sinne, dass ja, die meisten Beschäftigten in Pflege- oder Erziehungs- oder Heilberufen
Stimmt,
nun mal
darauf sind wir gar nicht
Frauen
eingegangen, klar. Gibt's im Buch?
Danke, dass du so offensichtlich Werbung
Ja.
machst. Und ich glaube genau, also der Pflegesektor muss reformiert beziehungsweise meiner Meinung nach verstaatlicht werden. Es ist einfach absurd, dass mit der Gesundheit oder andersrum mit der Krankheit von Menschen Profite gemacht werden. Und insofern ist es vielleicht noch mein letzter Gedanke zu den Treadwives. Es ist eine sehr wohlwollende Lesart und sie ist kontrovers, aber vielleicht weil alles andere schon dazu gesagt ist oder weil so oft der Backlash der Konservativen beschworen wird. Ich glaube, man kann die Treadwives auch, und das meine ich nur bedingt ernst, aber ich sage es trotzdem, man kann die Treadwives sehr wohlwollend feministisch lesen, indem man sagt, Hausarbeit oder Sorgearbeit, all das sind nun mal Tätigkeiten, die traditionell wenig Aufmerksamkeit und wenig Anerkennung bekommen und erlangen. Und Treadwives sind in dem Sinne, natürlich sind sie meiner Meinung nach keine großen Feministinnen, aber sie sind zumindest, man könnte sie zumindest, wenn man wollte, als Agentinnen der Sichtbarmachung sehen. Und damit möchte ich jetzt keine Lanze für die Treadwives schlagen, auf gar keinen Fall.
Unfreiwillig zumindest, ja.
Unfreiwillig. Aber es ist zumindest eine Art und Weise, ja, eine Sichtbarkeit zu schaffen für all diese Tätigkeiten, die eben in einem Leben im 21. Jahrhundert keine Anerkennung bekommen, beziehungsweise die halt so nebenbei getätigt werden. Weil wenn
Obwohl es
man,
dennoch sehr relevant ist, natürlich, ja.
obwohl es weiterhin die Basis unserer aller Leben ist, sind diese Tätigkeiten ja verunsichtbart, sind eben ja in die Ecke gekehrt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man aushalten muss, dass dieser Alleinernährer Lebensentwurf zumindest ausreichend Zeit geschaffen hat für diese Care-Arbeit. Dann hatten wir die 70er Jahre, dann sind Frauen in den Arbeitsmarkt gekommen, aber man hat, also nicht aus feministischen Gründen, sondern einfach aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit waren Frauen dann auch auf dem Arbeitsmarkt. Man hat sich aber nicht mit der Umverteilung von Sorgearbeit beschäftigt. Das heißt, die Sorgearbeit wird weiterhin eben von Frauen erledigt. 90% Gender Care Gap in Deutschland. Das heißt, Frauen machen 1,5 Stunden mehr Sorgearbeit pro Tag in Deutschland. Und ich glaube, wenn wir uns das alles vor Augen führen, können wir die Tradwives einfach als Symptom verstehen, beziehungsweise diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Farce entlarven.
Das ist auch sehr interessant in dem Sinne, dass man halt denkt, man hat schon alles diesbezüglich geschafft. Genauso wie man auch sagt, es gibt gar keine Klassen mehr oder sowas. Wir sind alle in der Mittelschicht oder sowas. Das sind ja halt immer dieselben Leiern, die uns erzählt werden. Und genau da ist dasselbe. Man denkt, man hat ja, es gab doch jetzt den Feminismus und das wird ja überall drüber gesprochen und deswegen ist es jetzt auch erledigt. Und jetzt auch, und mit Barbie gibt es jetzt auch noch den Film des Feminismus und so. Dementsprechend, aber die Problematik ist ja immer noch da. Und sie geht auch nicht so weit weg. Und es wird zwar ständig gesagt in jeder Kolumne, jeder linken Tageszeitung, aber es muss halt mit dieser sozialen Frage immer verbunden werden. Und eben da sich einmal diesen Trend der Tradwives bildet, aber dann auch die Gegenseite dieser Diana zu Löwen zum Beispiel Influencertum, die sich ja nicht quasi gegenseitig jetzt anfreunden, aber auch beide eine sehr apolitische Haltung nehmen. Ich möchte jetzt nicht hier einen Hufeisen-Nonsens oder sowas aufzählen, aber ist ja beides sehr apolitisch und bietet beides keine politische Lösung oder verbindet es irgendwie mit etwas mehr, mit einer sozialpolitischen Frage.
Ja, genau. Und da würde ich eben sagen, wir müssen die Tradwives für uns gewinnen. Also wir müssen den Tradwives vielleicht etwas anbieten, was ihnen nicht, also sie das Unbehagen, das sie haben, ist ja richtig. Ich unterstelle jetzt einfach mal ein Unbehagen einfach an moderner Arbeitswelt. Das ist ein richtiges Unbehagen. Sie wenden es aber reaktionär. Und ich glaube, man kann es progressiv wenden. Und genau.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ja. Und vielen Dank, dass du da warst und Entschuldigung für die eine Woche Verspätung der Folge. Ich versuche das jetzt weiterhin mal am ersten natürlich zu bringen. Der eine sollte sich jetzt nichts dran ändern und dann hört man sich in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und natürlich auch, denkt dran, was ich am Anfang gesagt habe. Ich freue mich über jede Spende, über jeden, der den Podcast weiterempfiehlt, Freunden, Bekannten, Verwandten und so weiter.
Vielen Dank, Marc David.
Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.